Ich predige lieber im Stehe, weil, wie gesagt, ich habe es im Kreuz und dann soll man eh besser stehen wie sitze. Ja, und sitze ist auch für mich ungewohnt, im Sitze zu predigen. Ja, es ist ja für mich das erste Mal, wo ich hier predige und es war schon eine Herausforderung, weil ich halt normal anders da gepredigt hatte, immer so einen Textabschnitt. Und ich habe mich aber halt auch mal der Herausforderung gestellt, zu versuchen, einen ganzen Abschnitt Vers für Vers auszulegen. Ja, also deswegen war das Ganze für mich in der Vorbereitung auch ziemlich die Herausforderung. Ja. Ich habe mir einen Text 1. Korinther 13 ausgesucht. Ich denke, Günther wird da auch nochmal drüber predigen in seiner Reihenfolge. Ja, mich hat es vor 14 Tagen so angesprochen, das Thema, und ich habe gedacht, wie muss ich darüber predigen, sagen, mich sehr persönlich anspricht oder ich auch sehr viel persönlich damit verbinde, du. Woher kommt Konkurrenzkampf? Warum will man besser sein als andere? Weil es mehr Geld gibt, weil es mehr Anerkennung gibt, weil es mehr Selbstwert gibt. Die Korinther scheinen damals Konkurrenzkampf gehabt zu haben. Das geht da draus hervor, wir haben ja schon viel vom Günther gehört, dass es Parteijunge gibt hat. Ich gehöre zu der Abteilung Paulus, ich gehöre zu der Abteilung Apollos und so weiter. Und dann haben sie womöglich auch noch ein Problem mit der Geistesgabe gehabt. Ich rede in Zunge, das ist toll. Ich bin besser als du. Ich rede prophetisch. Das ist noch viel besser. Ich kann heilen. Das ist wohl am tollsten. In Kapitel 12 geht Paulus drauf ein, wozu die Gabe eigentlich da sind. Er nimmt bildliche Vergleich vom Körper. So wie ein Organismus all seine Körperteile braucht, so funktioniert Gemeinde auch nur mit allen Gemeindegliedern. Die unterschiedliche Gabe und somit auch unterschiedliche Aufgabe haben. Mit der Gabe geht es nicht um Konkurrenz und besser sein, sondern um Ergänzung. Wir sind da, um einander zu helfen, um einander zu stützen. So wie Ehepartner da sind, um sich zu stützen und füreinander da zu sein. So soll es auch in der Gemeinde sein. Paulus gebrauchte auch oft den Vergleich Ehe mit Gemeinde. Zum Beispiel in Epheser 5, Ende 30 bis 33. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr. Jeder von euch liebt seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Wie gesagt, in Kapitel 12 beschreibt Paulus, zu welchem Zweck wir die Gabe haben. Und in Kapitel 13 geht es um die Motivation. Was treibt mich? Oh, warum tue ich was für Gott? Man nennt 1. Korinther 13 auch das Hohelied der Liebe. Doch, und man meint, es wäre ein Hymnus, eine Hymne auf die Liebe. Eigentlich ist es aber dringliche Ermahnung an die Gemeinde. Paulus greift in dem Kapitel verschiedene Gruppierungen von Geistbegabten an. Das sind die Zungenredner, Propheten, die Erkenntnis haben, die mit viel Glaube ausgestattet sind, die besonders dienen können. Ich lese die ersten drei Verse. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Wisst ihr, wie es sich anhört, wenn jemand auf einer bestimmten Gitarre oder auf einem bestimmten Klavier die Anbetungszeit leitet tut? Genauso ist es, wenn ich mich vor Gott aussetze ohne Liebe. In Markus 7, Vers 6 steht, er aber sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Oder in Titus 1, 16, sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Gräuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Dienste zu übernehmen und mich selbst in Szene zu setzen, bringt nichts. Es baut die Gemeinde nicht auf, es zerstört. Viele von uns ist wahrscheinlich bekannt, dass es über die letzten, sagen wir mal 100 Jahre, ziemlicher Grabe gibt zwischen evangelikale Christen und charismatische Christen. Kurz zu beschreiben, die Evangelikale sind die, die sich bezeichnen als diejenigen, die treu zur Bibel stehen. Die Charismatiker, auf jeden Fall aus der Sicht der Evangelikale, sind diejenigen, die starke Betonung auf die Geistesgabe legen. Dabei gab es vor 100 Jahren die beide Strömungen nicht so. Da gab es Strömung bibeltreue Christen und dann gab es Strömung Christen, die sich so mehr und mehr von der Bibel entfernt haben, die die Universitätstheologie begründet haben. Ich stelle das Ganze ein bisschen vereinfacht dar. Es war natürlich alles viel komplizierter und es gab so Zwischennuancen. Ich stelle das so ein bisschen jetzt schwarz-weiß dar. Unter den bibeltreuen Christen gab es Aufbrüche geistlicher Gabe, die geglaubt wurden, also die zu verschwunden geglaubt wurden, die sind auf einmal wieder aufgetaucht. Es gab zum Beispiel Leute, die fingen wieder an, in Sprache zu beten. Unter den Menschen gab es wohl Leute, die rechtschaffen, die Gabe angewandt haben nach der Bibel. Und es gab aus evangelikaler Sicht die sogenannte Schwärmer. Schwärmer sind solche, ja, Luther hat den Begriff auch schon gebraucht, die im Glaube abheben. Die meinen, wenn man sich zum Beispiel genug anstrengt, könnte man sinnlos leben. Und wenn man sich genug anstrengt und im Glaube gut lebt, dann gäbe es Probleme und Krankheit nicht. Diese schwärmerische Theologie hat dazu geführt, dass sich führende Vertreter von den Evangelikalen, die anfangs selbst der neue Strömung positiv gegenüberstanden, sich abgewendet haben. So gab es dann auf einmal zwei unterschiedliche Strömungen. Die eine haben sich angefangen zu organisieren, die Pfingstbewegung. Die andere haben angefangen, sich abzugrenzen. Sie verfassten eine sogenannte Berliner Erklärung 1909. Da haben die Evangelikale sich so abgegrenzt, dass sie praktisch gesagt haben, der Geist, der bei den Pfingstler wirkt, das wäre ein Geist von unten und nicht der Heilige Geist. Also die haben da auch schon sehr krasse Schlüsse gezogen, was ich auch als lieblos empfand. Ich denke einfach, dass die eine lieblos mit ihrer Geistesgabe umgegangen sind und es muss wohl in manchen Gottesdiensten ein ziemliches Chaos gewesen sein, ne, dass die eine zum Schluss gekommen sind, dass das ein Geist von unten ist. Also ich denke, beide waren irgendwo ein bisschen lieblos. Dann gibt es so einen Mann, Stefan Holthaus heißt er, der ist Dozent in der Freie Theologische Akademie in Gießen. Der schrieb so eine Ausarbeitung über diese Berliner Erklärung und ich wollte mal was draus vorlesen, um zu sehen, wie die eine von der anderen denken, wie die Charismatiker über die Evangelikale dachten und die Evangelikale über die Charismatiker. Es gibt wohl kaum ein religiöses Dokument unseres Jahrhunderts, das unter den Evangelikalen bis heute ein solch lebhaftes Echo hervorruft, wie die sogenannte Berliner Erklärung gegen die aufkommende Pfingstbewegung aus dem Jahre 1909. Vertreter der Gemeinschaftsbewegung bezeichnen dieses Dokument als das entscheidende Bollwerk gegen die Schwärmerei der Pfingstler. Es habe die deutsche Landschaft vor einer völligen Zerstörung der Gemeinschaftskreise gerettet und bahnbrechend für die Zukunft gewirkt. Der Lügengeist der Pfingstler sei dadurch entlarvt und zurückgeschlagen worden. Hermann Schöpfwinkel, ein führender Vertreter des Gnadauer Verbands, meinte, wäre menschlich gesprochen die Berliner Erklärung nicht gekommen, so wäre die durch Gottes Gnade und Heiligen Geist entstandene deutsche Gemeinschaftsbewegung samt der evangelischen Allianz in einem Sumpf der Hölle geendet. Das ist schon sehr krass. Er lässt aber auch die charismatische Bewegung zu Wort kommen. Vertreter der Pfingstbewegung und vor allem der neuen charismatischen Bewegung, die sich doch eigentlich als eigenständige Bewegung neben den Pfingstlern verstehen möchte, sehen in der Berliner Erklärung jedoch den Schandfleck der deutschen Kirchengeschichte. Sie habe die Erweckungsbewegung um die Jahrhundertwerke zerstört. Eugen Edel, noch ein Zeitzeuge der Pfingstbewegung, meinte, bei der Beurteilung der Berliner Erklärung muss man wohl sagen, dass sie das Flucherbe der Gemeinschaftsbewegung geworden ist. Ernst Giese urteilt ebenso pathetisch. Die Berliner Erklärung hat sich als Rohrkrepierer erwiesen. Neuerdings geht man so weit, mit der Berliner Erklärung auch weltpolitische Dimensionen zu erklären. So urteilte Lauren Cunningham, Gründer des charismatischen Missionswerk Jugend, mit einer Mission auf der Eurofire-Konferenz Ende der 80er Jahre in Frankfurt, dass die Berliner Erklärung schuld am Mauerbau in Deutschland gewesen sei. Andere Vertreter einer sogenannten geistlichen Kampfführung sehen in dieser Erklärung eine geistliche Bindung Deutschlands, die durch Schritte der Buße und Versöhnung stellvertretend für die Väter gelöst werden müssen. Da ist wohl zwischen zwei Strömungen von Christen, man erkennt ziemlicher Grabe da. Und meiner Meinung nach resultierend aus dem lieblosen Umgang miteinander. Ich will nicht weiter auf die Erklärung eingehen. Die einen grenzen sich von der anderen ab und sagen, sie würden durch den Geist von unten wirken. Mir geht es darum, dass das Anwenden von Geistesgabe ohne Liebe nicht gut ist für Christen. Sie spaltet und sie eint nicht. Natürlich haben die anderen auch Fehler gemacht. Die einen sind links vom Pferd runtergefallen und haben mit ihrer Geistbegabung ihre Geschwister überfordert und sie haben theologische Schlüsse gezogen, die ich so nicht in der Bibel finden kann. Zum Beispiel dieses, man sagt, Hells and Wells und Evangelium, wenn du genug glaubst und so, dann lebst du in Wohlstand und ohne Krankheit und so. Und die anderen haben halt andere Schlüsse gezogen, die sind dann auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen und haben auch theologische, also da gibt es theologische Richtungen, die sind für mich schon ja, sehr schwierig. Die sagen zum Beispiel, dass die Geistesgabe abgeschlossen waren damals, seit es die Bibel in der heute verfasste Form gibt, seitdem gibt es die Geistesgabe so nicht mehr und so. Und das kann ich eigentlich auch nicht aus der Bibel her ziehen. Wie steht es mit uns selbst? Wenn ich die Verse auf mich wirken lasse, komme ich zum Entschluss oder oft zum Ergebnis so ganz spontan aus dem Gefühl raus, dass ich nicht aus Liebe handle. Zu dem Schluss komme ich, weil ich immer aus Liebe handle, mit Gefühle in Verbindung setze. Und wenn ich handle, habe ich keine gute Gefühle. Oder ich meine, unsere Gefühlswelt ist nicht so, dass man sich immer toll und erlöst fühlt. Und man meint immer, wenn man aus Liebe handelt, müsste man sich toll und erlöst fühlen. Dabei ist Liebe was ganz anderes, so wie es die Bibel bezeichnet. Jesus hat am Kreuz aus Liebe gehandelt und ich glaube, in dem Moment hat er sich nicht toll und erlöst gefühlt. Also Liebe ist nicht so mehr Gefühlssache, sondern Liebe ist Einstellungssache, Liebe ist Handeln, ist Entscheidung. Wer soll so handeln, wie es auch schon im Alten Testament beschrieben ist? Zum Beispiel 2. Mose 23, 4, Vers 5, da wird auch schon die Feindesliebe angesprochen. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere auf. Liebe ist also erst einmal bestimmt die Art, wie ich mich verhalte und das Ergebnis meiner inneren Anstellung. Ich habe während meinem Studium bei Neues Leben etwas gelesen mit Motivation für Jesus etwas zu tun. Da hat gestanden, dass unsere Motivation immer Mischfinanzierung ist. Also ich nenne es mal Mischfinanzierung mit dem Ausdruck. Es ist so, ich will Gott dienen, ja. Aber es ist auch so, dass jeder von uns auch selber mehr oder weniger Anerkennung braucht. Ich denke, das steckt in jedem von uns drin und das sollte man nicht klärmachen oder leugnen. Das ist wohl für mich persönlich ein Bereich, wo ich Probleme habe. Also wo ich auch Probleme habe. Ich stehe auch dazu, ich habe vor Jesus dazu gestanden. Ich meine, für mich war es eindeutig, dass er mich damals für das theologische Seminar berufen hat und dann steht mir auf Emodo und soll predigen, hat aber oft ein Problem mit Anerkennung. Das habe ich ihm auch gesagt, habe es ihm oft gesagt, aber irgendwie hat er mich trotzdem immer wieder herausgefordert zu predigen. Und ich habe mir gesagt, gut, er weiß um das und er fordert mich heraus und dann denkt er, ich kann das mit ihm zusammen in den Griff kriegen. Und ich denke gerade, da braucht es einen feinfühligen Umgang miteinander und da greift Gemeinde. Jeder von uns braucht irgendwie Anerkennung auch oder auch mal einen guten Zuspruch und da stellt Jesus uns eigentlich auch zusammen. Und da, wo es einen Mangel gibt an Anerkennung auch oder an Zuspruch, denke ich, kann es auch so zu so Auswüchsen kommen, dass man lieblos miteinander umgeht. Wir hatten vor einige Jahre einen Jugendtag organisiert mit Arno Backhaus. Ich weiß nicht, ob ihr Arno Backhaus kennt. Das ist ein christlicher Lebenskünstler, der macht spektakuläre evangelistische Aktionen. Zum Beispiel hat er sich mal mit einem Tapeziertisch in die Stadt gestellt, hat ein Puzzle ausgebreitet und fängt dann wie wild an zu puzzeln und viele Leute kommen und puzzeln mit, bis auf einmal drauf kommt, ja, wo ist denn überhaupt die Anleitung für das Puzzle? Und dann sagt Arno, es gibt keine Anleitung für das Puzzle. Und jemand entsetzt, ja, ohne Anleitung kann man doch nicht puzzeln. Und das war halt ein riesen Puzzle mit zigtausend Teilen. Und dann sagt er, ja, aber im Leben ist es doch genauso. Die Menschen leben durchs Leben und haben keine Anleitung. Und dann kommt er mit manchen Leuten halt in Gespräche über den Glauben. Und auf jeden Fall, der Arno Backhaus hat aus seinem Leben erzählt. Er hat ein schwieriges Leben gehabt als Kind, wenn ich liebe, als Kind gehabt. Und er hat Probleme gehabt mit dem Eigentum anderer, das er sich immer gern angeeignet hat. Und dann ist er Christ geworden. Und es war alles, hat Gemeinde gehabt, Geschwister, Hauskreis, aber irgendwie diese Probleme mit dem Eigentum anderer hat er immer noch gehabt, ab und zu. Und er hat es aber als Christ damals, wie er noch jung im Glauben, nicht so erkannt. Und er sagt, wie schön, dass er Geschwister gehabt hat, die ihn getragen haben und die ihn auch ertragen haben und die Geduld mit ihm gehabt haben und die ihn angenommen haben, so wie er ist und geliebt haben. Er sagt, wenn er das nicht gehabt hätte, dann würde er heute nicht im Glauben stehen. Dann hätte er sich ziemlich schnell wieder abgewendet. Also ich will damit sagen, wir Christen brauchen uns untereinander auch, damit Liebe im Einzelnen entstehen kann und auch wachsen kann. Das steht auch in Epheser 4. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Und er hat, ich überspringe ein bisschen, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann und zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maße seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Wie äußert sich denn nun die Liebe? Ich lese die nächste Verse, 1. Korinther 13, 4-7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Ich will auf die Bedeutung der einzelnen Worte so eingehen. Als erstes steht langmütig da. Das griechische Wort für langmütig oder was mit langmütig übersetzt wird, ist zusammengesetztes Wort. Das eine besteht aus Makros. Makros könnte man es schon so assoziieren, ist sowas wie groß. Und das andere kommt von Thymos, das eigentlich Zorn heißt. Übersetzt heißt es aber jetzt nicht großer Zorn, sondern es ist mehr sinnmäßig gemeint, langes Halten des Zorns, langes Zurückhalten des Zorns. Das ist so die Urbedeutung von dem Wort langmütig. Wie das langmütig, wissen wir ja, dass Gott langmütig war mit dem Volk Israel, dass er oft seinen Zorn zurückgehalten hat und geduldig war. Zum Beispiel 2. Mose 34. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim, an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Ja, da geht es einfach darum, dass er Mose begegnet ist und Mose das über Gott sagt von der Erfahrung vom Volk Israel halt. Ich meine, wir wissen ja alle, wie das mit Israel war, dass sie immer wieder von Gott abgefallen sind, immer wieder ungehorsam war und Gott hat ihnen immer wieder vergeben. Das soll einfach das mit dem langmütig, was Langmütigkeit ist oder man kann es auch mit Geduld übersetzen. Das nächste Wort steht für Milde. Dieses Wort wird auch in Lukas zum Beispiel gebraucht für zum Beispiel milden Wein. Lukas 5, 39. Niemand, der von alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Also diese Milde wird auch gebraucht, also mildes Wesen wird auch gebraucht, für milden Wein zu beschreiben. Und das gleiche Wort wird aber auch für die Milde Gottes gebraucht. In Lukas 6, 35. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Gütig oder milde halt. Das nächste Wort heißt sich nicht ereifern. Es kommt von dem Wort, also griechische Wort zelos, was mit eifern übersetzt wird. Im Positive bedeutet es eifrig Strebe, Nacheifern oder Begeisterung. Im Negative fehlgeleiteter Eifer, Eifersucht und Neid. Auch der Begriff, kennen wir aus dem Neuen Testament, Zelot, kommt von dem Wort Zelos. Zelote waren Eiferer für Gott, die also Kämpfer für Gott, die auch zum Beispiel sich zusammengeschlossen haben, um gegen die Römer zu kämpfen. Hier ist die Liebe ereifert sich nicht, ist zelos wohl im negativen Sinn gemeint. Das heißt, die Liebe ist nicht eifersüchtig und nicht neidisch. Und ich frage mich, warum ist jemand eifersüchtig und neidisch? Ich denke, es kommt vom Vergleichsdenken. Ich vergleiche mich mit anderen und komme schlecht dabei weg. Weil ich immer auf das gucke, was ich nicht habe, was die anderen haben, anstatt dass ich auf das gucke, was ich habe. Den Fehler mache ich leider auch oft. Dabei ist man sehr auf sich selber fixiert, wenn man sich vergleicht. In 1. Korinther 10, 24 steht, niemand suche das Seine, sondern an jeder das des Anderen. Das gelingt mir aber nur, wenn ich mich nicht ständig vergleiche. Es gelingt mir, wenn ich erkenne, was Gott in mich reingelegt hat und dass ich es anwende. Das nächste Wort habe ich in keinem Wörterbuch so gefunden. Das habe ich im deutschen Wörterbuch in der Übersetzung, das habe ich im englischen Wörterbuch gefunden. Es heißt, es kann also mit Aufblähen groß tun beschreiben. Die Liebe tut nicht groß. Wenn ich mich klein fühle, muss ich mich oft groß geben, damit mein Mangel nicht aufgedeckt wird. Oder ich fühle mich groß, weil Gott Dinge durch mich tut. Während meinem Studium in Neues Leben hat man sich oft aufgebläht. Jeder war der Berufene des Herrn, der die Erweckung in Deutschland vorantreibt. Das war manchmal ein ganz schöner Stress, den man sich da gemacht hat. Im König von Juda ist es auch so gegangen. Er hat sich ziemlich groß gefühlt. Steht in 2. Chronik 26. Und Usia beschaffte für das ganze Heer Schilde, Spieße, Helme, Panzer, Bogen und Schleudersteine und machte in Jerusalem kunstvolle Geschütze, die auf den Türmen und Ecken stehen sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Und sein Name drang weit hinaus, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr mächtig war. Und als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben, denn er verging sich gegen den Herrn, seinen Gott, und ging in das Haus des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Aber der Priester Asaria ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, zuverlässige Leute. Und sie traten in Usia, dem König, entgegen und sprachen zu ihm, es gebührt nicht dir, Usia, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aaron, die geweiht sind zu räuchern. Geh hinaus aus dem Heiligtum. Denn du vergehst dich und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott, dem Herrn. Da wurde Usia zornig, als er bereits ein Räuchergefäß in der Hand hatte, um zu räuchern. Und wie er über die Priester zornig wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn vor den Augen der Priester im Hause des Herrn am Räucheraltar. Und der Hohepriester Asaria wandte das Angesicht ihm zu und alle Priester, und siehe, da war der König aussätzig an seiner Stirn, und sie stießen ihn fort, und er eilte auch, selbst hinauszugehen, denn seine Plage war vom Herrn. So war der König Usia aussätzig bis an seinen Tod und wohnte als Aussätziger in einem besonderen Hause, denn er war verstoßen vom Hause des Herrn. Das nächste Wort habe ich auch im englischen Wörterbuch gefunden und es kann so übersetzt werden mit aufgedunsen, stolz sein. Es ist auch so eine Nuance des Großtuns. Und das andere, das nächste ist, sich im anderen gegenüber unehrhaft und unschicklich, anstößig benehme. Die Liebe sucht nicht das Ehre. Hier wird die Selbstsucht angesprochen. Die Liebe ist uneigennützig. Das sind zwei Stückchen Kuchen. Und es sind zwei Personen. Das eine Stückchen ist groß, das andere Stückchen ist klein. Ich teile aus. Wie werde ich handeln? Nehme ich das große Stück für mich oder gebe ich es dem anderen? Handle ich eigennützig oder uneigennützig? Philipper 2, 3 bis 11. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Als nächstes geht es um Gefühle. Es bedeutet, zum Zorn reizen lasse, in Rage gerade, sich ohrstacheln lasse. Merkt ihr was? Paulus spricht eigentlich alles an, was wir in den vorhergehenden Kapiteln gehört haben. Alles, was so bei den Korinther nicht in Ordnung zu Ordnung schien. Es gab Wichtigtuer, Selbstsüchtige, die sich beim Abendmahl den Bauch vollgeschlagen und der andere nichts übrig gelassen. Es gab solche, die mit Geistesgabe prahlten und so weiter. Paulus sagt, wenn er so handelt, ist alles nichts wert, sei er nichts. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das beste Beispiel ist Jesus, der ans Kreuz ging, um für uns zu bezahlen. Johannes 3,16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werde alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Hier kann man an Rechtsprechung und Gericht denken. Und dann stellt Paulus diese Ungerechtigkeit der Wahrheit gegenüber. Sie freut sich an der Wahrheit. Im griechischen Denken war Wahrheit ein Begriff, der Tugend umschreibt. Es bedeutet etwas unverborgen zu sein. Es war eigentlich so ein statischer Begriff. Im hebräischen Denken war Wahrheit mehr ein Begriff des Handelns. Es kann so mit treu sein, zuverlässig sein, übersetzt wäre, so wie Gott treu, zuverlässig ist. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und hier muss ich an die Bergpredigt denken. Matthäus 5, 38 bis 42. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, und dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Jetzt haben wir einiges gehört, wie die Liebe ist und oder wie sich die Liebe äußert. Und ich denke, oder für mich ist es oft so die Bibel formulierte und ungeheure Anspruch an uns. Wie gehe ich damit um? Ich habe Möglichkeiten, kann sagen, wie damals das Volk Israel gesagt hat, beim Bundesschluss, ich mache alles, kein Problem, ziehe ich durch. Wir haben gemerkt, dass eigentlich damals schon das ein Anspruch ist, den die Leute nicht erfüllen konnten, weil die Bibel beschreibt uns Menschen als böse, als von Gott abtrünnige, die in ihrem Wesen so verdorben sind, dass sie gar nicht das erfüllen können, was Gott will. Also haben sie sich damals schon die Israeliten überschätzt und die wollten das vertuschen und dabei ist Heuchelei rausgekommen. Gott hat sie immer wieder angeklagt und hat gesagt, sie feiern schöne Gottesdienste und es ist alles toll und herrlich, aber mit dem Herz sind sie nicht bei ihm. Ich konnte sagen, ich schaffe eh alles nicht und lasse dann einfach alles fahren. Ich werfe alle Maßstäbe über Bord. China zieht die Steuer, mob mein Arbeitskollege, lässt er über meine Nachbarn. Oder ich erkenne, dass ich es nicht alles schaffe und ich rede mit Jesus darüber und versuche es immer wieder erneut. Ich lasse mir vergeben, da wo mir Jesus meine Fehler aufdeckt, da wo ich sie erkenne und fange dann wieder neu an. Und wenn ich halt wieder falle, und dann lasse ich mir wieder von ihm die Vergebung geben und gehe weiter. Lukas 18, 9 bis 14. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jetzt fängt noch ein neuer Gedankenabschnitt. Oh, hier wird das Leben bei Jesus in der Ewigkeit mit unserem jetzigen Leben verglichen. 1. Korinther 13, 8 bis 13. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Für unser jetziges Leben brauchen wir Prophetie, um zu wissen, was Gott will. Um uns zeigen zu lassen, was Gott vorhat. Wir brauchen Erkenntnis, dass unsere Übertretungen offenbar werden, um sie bekennen zu können und die Vergebung dafür zu erlangen. Zungenrede ist auch für manche wichtig, die nicht so gut retten können und oft nicht wissen, was sie beten sollen. Es dient, wie Paulus schon sagt, zur eigenen Erbauung. Aber die Gabe brauchen wir nicht, wenn wir bei Jesus sind. So wie Paulus das beschreibt, empfinde ich das so, wie wenn wir jetzt in unserem jetzigen Leben in so einer nebeligen Landschaft rumtappen. Der Nebel wird sich lichten, wenn wir bei Jesus sind. 2. Korinther 5, 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum setzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder böse. Auf dreifache Art stellt Jesus die Gegenwart und die Zukunft gegenüber. Einmal die Vorläufigkeit der Gabe und ihr Ende, wenn wir bei Jesus sind. Dann das Verhältnis Kind und Erwachsener. Das jetzige Leben wird mit der Wahrnehmung vom Kind bezeichnet, das zukünftige mit der eines Erwachsenen. Und dann noch mit dem Spiegelbild für das jetzige Leben. Ich habe gedacht, es muss ein ziemlicher dreckiger Spiegel gewesen sein, aber dann habe ich irgendwo gelesen, die damals haben ja nicht so tolle Spiegel gehabt wie mir heute, sondern es waren mehr so Metallplatte. Und da hat man halt nicht so ein klares Bild gesehen. Und ich denke, dass Paulus daran denkt, wenn man damals durch den Spiegel geguckt hat, dass man da ein undeutliches Bild gesehen hat. Aber wenn wir bei Jesus sind, werden wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist schon in der Offenbarung beschrieben. Und er zeigte mir einen Strom lebendiges Wasser, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Steht in Offenbarung 22. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stroms Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werden erkennen, wie sie erkannt sind. Wie ich das oft gelesen habe, habe ich auch spontan ein negatives Gefühl gehabt. Weil es für mich erstmal so, was, du bist dann erkannt, durchschaut, bis in alle tiefste Tiefe. Und es hat in mir ein ungutes Gefühl erzeugt, so ein negatives. Ha. So, du Drecksack. So, also so, das war so mein Gefühl, du Schlawine. Jetzt bist du erkannt oder entlarvt. Aber das ist nicht damit gemeint. Ich habe mir desto tiefer Gedanken gemacht und ich denke, da steht was ganz Großartiges drin. Was Großartiges, was eigentlich das Höchste, sagen wir, es beschreibt ja oft im Vokabular, wie die mehr Menschen verstehen. Und hier beschreibt es eigentlich das Höchste, der menschliche, also Liebe zwischen Mann und Frau. Dieses Wort erkannt sein wird in der Bibel auch oft untereinander gebraucht, wenn ein Mann seine Frau liebt und mit ihnen zusammen Sohn zeugt oder Tochter zeugt, Kind zeugt. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Und sie werden erkennen, wie sie erkannt sind, ist für mich auch so eine Nuance der Liebe Gottes zu uns. Jesus hat mich erkannt. Er hat gewusst, ich bin Sünder. Er hat gewusst, ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben und mache viele Fehler. Und trotzdem liebt er mich und ist mir nur gegangen. Hat mir geholfen, dass ich ihn erkennen konnte. Hat mir geholfen, dass ich Ja zu ihm sagen konnte. Hat sich mir offenbart. Und dann werde ich bei ihm sein. Es bedeutet, dass ich die Liebe, wie Gott mich liebt, dass es jetzt auch noch ein bisschen mal erkenne, bruchstückhaft ist, aber dann werde ich richtig die vollkommene Liebe Gottes erkennen und begreife. Drei Dinge denkt Paulus, die mir jetzt noch an. Glaube ist das Vertrauen in Jesus, dass er für mich gestorben ist, aber auch das mit ihm gehe, mein Leben an ihm anvertraue. Die Hoffnung ist das Warte, dass Jesus kommen wird. Und die Liebe, was Paulus als größtes bezeichnet. Die Liebe, die nicht heißt, auf gute Gefühle warte oder gute Gefühle zu haben, sondern die Liebe, die sich dafür entscheidet, sich für Gottes Sache zu entscheiden und für die andere zu entscheiden. Amen.